Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Jahresbeginn. Heute also Teil 2 vom Podcast mit Martin Bauer. Ihr habt den ersten Teil noch nicht gehört? Dann solltet ihr das sofort nachholen. Auch im zweiten Teil nimmt uns Martin mit tollen Anekdoten in die Welt des Exportes mit, berichtet, was es wirklich bedeutet, Chef zu sein und warum auch unangenehme Entscheidungen getroffen wurden.
Ja, ich sehe mal das Problem. Ich sehe neue Öfen. Denke, boah, toll, mal was anderes. Der Kunde kommt aber bei uns rein, der sieht den Ofen, den wir seit 10 Jahren im Sortiment haben und für den ist das auch was Neues, was für mich eigentlich ein alter Hut ist. Und ich glaube, da ist so der Unterschied, der da besteht.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich glaube, wir sind in vielen Dingen betriebsblind. Ja. Also nicht betriebsblind, branchenblind.
Ja, genau.
Und ein Endverbraucher, und deswegen ist es, ein Endverbraucher geht da, vor allen Dingen, wenn er mit dem Produkt Holzbrand, ob jetzt Kaminofen, Kaminanlage, Kachelofen, nichts zu tun hatte, der geht da ganz anders ran.
Ja, genau.
Und da tun wir uns schwer und versuchen natürlich auch immer, oder wir setzen, ich glaube grundsätzlich, dass wir viel zu viel voraussetzen. Mhm. Natürlich sind die Kunden heute im Internet geschult oder haben sich eingelesen. Nur, die Frage ist immer, haben sie jetzt tatsächlich 3 Schlagwörter oder wissen sie wirklich, um was es geht? Und das ist etwas, was man, glaube ich, immer erst rausfinden muss, wenn ein Endverbraucher kommt. Will er jetzt tatsächlich, wenn er reinkommt, ja, wir interessieren uns für einen Specksteinofen. Warum?
Ja, und meint er wirklich den Specksteinofen oder meint er den Kaminofen mit einer Specksteinverkleidung?
So,
oder?
Warum kauft er das? Will er speichern? Mag er die Optik von Speckstein? Wie auch immer? Oder ist es einfach, das schönste Beispiel ist eigentlich der Schwedenofen.
Ja.
ich habe immer schon gedacht, das ist total geil. Also sagen wir mal, jetzt gut, Liebe kennt keiner, wie auch immer, aber eigentlich waren ja die Dänen diejenigen, die Kaminöfen nach Deutschland gebracht haben. Die Schweden definitiv nicht, ohne jetzt Liebe, Kultura und wie auch immer zu nahe treten zu wollen. Aber eigentlich waren es die Dänen. Und trotzdem heißt das Ding Schwedenofen. Aber was verbindet ein Endverbraucher mit einem Schwedenofen?
Den Schwedenurlaub. Also ich, witzigerweise habe ich, ach, das ist mit Sicherheit über 20 Jahre her, hatte ich dann mal eine Firma aus Schweden hier, ein Hersteller, und die suchten Partner in Deutschland. Und deswegen sind die warum auch immer bei mir gelandet. Und dann haben wir genau darüber gesprochen und ich habe gesagt, bei uns heißen die Schwedenöfen. Da haben sie sich tot gelacht. Bei uns, das gab dann irgendwie so mehr oder weniger baltische oder beziehungsweise nordische Öfen. Ist das bei denen der Überbegriff dafür? Also die konnten das überhaupt nicht verstehen, warum das bei uns Schwedenofen heißt. Insofern, ja, das ist manchmal Begriff, aber das ist genauso mit dem Kamin.
Ja.
Ist da jetzt der Schornstein gemeint?
Ist der Ofen mit Kamin? Ist ja auch, das habe ich mich damals schon bei der ADK vor 20 Jahren aufgeregt und so. um die Definitionen ging. Mhm. Im Prinzip läuft das ja komplett falsch. Das heißt, eine Kassette ist eigentlich ein Kamineinsatz, wenn man es jetzt mal wörtlich nimmt.
Ja.
Man setzt etwas in einen vorhandenen Kamin ein, aber das heißt bei uns Kassette.
Ja.
Ein Kamineinsatz wiederum, ist das jetzt ein Heizkamin oder wie auch immer und wird das vom Ofensetzer verbaut und so weiter. Und deswegen kam mir der Herr Rokosa irgendwann mal vor 15 Jahren, oder wir haben gesagt, Kamineinsatz klingt einfach billig.
Ja, ja.
Lassen Sie sich mal was Neues einfallen.
kam die Brennzelle.
Und da kam die Brennzelle. Ja. Weil ich irgendwann mal, ich habe dann lange überlegt und dachte eigentlich auch auf Brennwerk, ja. Weil ja eigentlich Uhrwerk ist ja etwas, was mit Präzision zu tun hat. Und da wird das Wort Werk überhaupt nicht stellt sich, sondern Uhrwerk, ja. Oh ja, also Handarbeit, Handwerk, Präzision, ja. Wie auch immer. Nur Brennwerk ist ein Wort, was stellt sich wirkt. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee mit Wasserstoff, also Wasserstoff, die Wasserstoffzelle und dann Brennzelle.
Ja.
Und da haben wir versucht, diesen Begriff zu etablieren. Ist auch teilweise, glaube ich, gelungen. Und er wirkt zumindest in meinen Augen wertiger als Kamineinsatz.
Ja.
Bis Herr Schönfeld, glaube ich, war es, gesagt hat, in der Branche ist es immer noch ein Kamineinsatz, wir drehen wieder zurück und deswegen ist die Brennzelle wieder so ein bisschen verschwunden. Aber das sind natürlich auch so Dinge, die da passieren. Und deswegen kann man dem Kunden auch gar nicht übel nehmen, wenn er kommt und sagt, ja, ich hätte gerne einen Schwedenofen oder einen Specksteinofen oder Kaminanlage, sagt er vielleicht gar nicht. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja, also ich sag mal, da sehe ich hier quasi als erste Aufgabe erstmal herauszufinden, was möchte er, was erwartet er davon, dann kann ich eigentlich erst eine Empfehlung aussprechen. Und viele Kunden haben sich sehr umfangreich informiert vorher, aber mit einem gefährlichen Halbwissen.
So, das ist genau der Punkt. Da sollte man auch heutzutage sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe das mal, also ich lese, wenn ich Zeit habe, gerne die Zeit.
Ja.
Weil sie eine Wochenzeitung ist und mal längere Berichte hat und die eigentlich auch in die Tiefe gehen und so weiter. So, und da habe ich einen Bericht gelesen, werde ich nie vergessen, ich hatte auch mal ein bisschen Nierenprobleme vor Jahren, wie auch immer, ging es um Nierenkrankheiten.
Ja.
Und dachte ich so, Mensch, das Kind, super recherchiert und qualitativ und wissenschaftlich und so. 6 Wochen später war in der Zeit ein großer Bericht über Holzfeuer.
Okay.
Und da kannte ich mich aus.
Ja.
Da habe ich erstmal festgestellt, oh scheiße, hoffentlich war der Bericht über die Nieren nicht genauso schlecht.
Ja.
Also das ist immer so die Gefahr, sagen wir mal, wenn man sich wo nicht auskennt, ist das jetzt wirklich Fakt oder ist das nur schlecht recherchiert?
Ja.
Und die Gefahr hat man dann, wenn man selbst kein Fachmann ist oder man kann es erst beurteilen, wenn man selbst da drin ist.
Ja.
Und deswegen bin ich auch zum Beispiel bei sagen wir mal Chatbots sehr vorsichtig, die extrem viel helfen, also keine Frage. Also sagen wir mal, es ist unfassbar, was diese Dinge leisten.
Ja.
Aber du musst im Hintergrund das Wissen haben, um es quer zu lesen und zu sagen, das stimmt nicht, da muss ich jetzt selbst eingreifen.
Ja.
Wenn du dich stumpf drauf verlässt, bist du verloren.
Das ist gefährlich, ja. Ich hab das ausprobiert mit ChatGPT und habe ihn gefragt, was sind die Aufgaben der Ofenhelden, weil ich eigentlich für die Messe was machen wollte.
Ja.
Und habe gedacht, fragst du mal. Da hat er mir einen erzählt, das ist eine bestimmte Gruppe von Ofenbauern, die besonders hochwertige Öfen bauen. Okay, Moment, ist das nicht die Jugendorganisation vom GVUB? Ach so, ja, das sind die Gruppe. Also ChatGPT gibt immer eine Antwort.
Ja,
der sagt nie, ich weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, die Gefahr.
Und er geht natürlich auch erst, sagen wir mal, sehr, sehr oberflächlich in die Sache rein. Und deswegen ist es umso entscheidender, dass der Prompt, das heißt die Fragestellung, was ich wissen will, da muss ich mir nämlich den Krips, da muss ich mir den Gedanken machen und muss sagen, so, das kann ich natürlich Schritt für Schritt machen, indem ich sage, okay, ich lasse erstmal was raus und dann gucke ich mal, dass ich vertiefe, oder ich muss von vornherein mich hinsetzen und sagen, was will ich eigentlich wissen?
Ja.
Ich bin der und der und mich interessiert das und das unter den Bedingungen und Rahmenbedingungen und das. Nur dann wird es wirklich interessant.
Ja, und dann habe ich aber wieder so viel Arbeit investiert, dass ich es vielleicht gar nicht brauche. Also,
es ist eine spannende Sache und wird die Welt sicherlich verändern.
Definitiv,
Ich bin nur immer ein bisschen vorsichtig, was das Ganze angeht, weil es viel natürlich auch wieder mit Manipulation über die Medien zu tun hat. Ja. Und viele von euch erinnern sich natürlich auch noch an das autonome Fahren vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 2 oder 3 Jahren, dachtest du in 3 Monaten, ist hier alles autonom.
Ja.
Und jeder Bericht war unfassbar. Autonomes Fahren steht vor der Haustür.
Ja.
Das ist jetzt 3 Jahre, vielleicht sind es auch 2 Jahre später.
Ja.
Ich habe gerade jetzt gelesen, dass auf deutschen Autobahnen, ich glaube Mercedes hat das jetzt hingekriegt, dass die das dürfen.
Ja.
Bis zu einem gewissen Maß, aber von richtig autonomem Fahren sind wir noch weit entfernt.
Ja.
Und ich habe auch so ein bisschen bei der KI, ganzen KI-Geschichte so ein bisschen, ja, es wird uns helfen.
Definitiv.
Ob es tatsächlich jetzt so kommt, wie es prognostiziert wird, warten wir mal so ein, zwei Jahre ab. Ja. Das heißt aber nicht falsch verstehen. Man sollte da sehr, sehr gut am Ball bleiben. Definitiv. Einfach um die Entwicklung zu beobachten, die Möglichkeiten zu beobachten. Und tatsächlich, ich sag mal, Arbeiten, die, sagen wir mal, zu automatisieren sind, einfach abzuschütteln und zu sagen, okay, muss ich nicht mehr selbst machen, kann mir der Chatbot helfen, weil er das einfach besser kann. Und ich glaube, also wirklich, wo ich wirklich dran glaube, ist, dass in der Medizin, gerade zum Beispiel Mammographie, eine KI als Unterstützung wesentlich mehr kann als ein Arzt, weil er nicht nur 2000 Bilder gesehen hat, sondern Zugriff hat auf 50 oder 100.000 oder Hautkrebsgeschichten. Mhm. Dass also dort eine KI so extrem helfen kann, weil es weltweit so viele zehntausende Beispiele gibt und dann muss der Arzt halt noch draufschauen und sagen, aha, wusste ich nicht, kann ich auch nicht wissen.
Ja.
Sehr hilfreich.
Ja.
Also da glaube ich schon, dass es viele Möglichkeiten gibt für die Zukunft.
Nö, da bin ich auch. Also man soll das nicht verteufeln, um Gottes Willen. Da wird sicherlich viel passieren, aber man darf es halt auch nicht auf den göttlichen Stand setzen. Sagen wir es so rum, ne?
Irgendwo der Zwischenweg. Genau so ist es. Genau so ist es.
Ich habe hier noch ein Thema stehen, Entwicklung bei Sparthirn. Ist ja doch einiges passiert im letzten Jahr, sage ich jetzt mal vorsichtig. viele Gerüchte dabei.
Ja.
Ihr habt euch seinerzeit entschieden, nicht auf die Messe nach Leipzig zu gehen.
Ja.
Kannst du das erläutern, warum
du das gemacht hast? Ja, also sag mal, es lässt sich alles erläutern. Es sind leider Entwicklungen, die, also das ist so ähnlich wie auch also mit Datenmengen ist es immer so, was verknüpfe ich miteinander und ist die Verknüpfung richtig?
Ja, okay.
Das heißt im Endeffekt, sagen wir mal, das eine hat nicht unbedingt immer etwas mit dem anderen zu tun, kann aber trotzdem schädlich sein.
Ja.
Und das erste ist für mich so, ich mache das ja wie gesagt jetzt 23 Jahre, wenn die Gerüchteküche hochkocht, egal jetzt ob Spartem oder andere, dann hat die Branche wenig zu tun.
Okay, ja.
Das heißt, die Ofensitzer haben Zeit zu telefonieren, die Außendienstler haben Zeit zu telefonieren, weil sich wenig tun. Manche müssen ihr Telefon mal kontrollieren, ob es noch funktioniert. Auf jeden Fall ist das dann oftmals stille Post. Und dann werden natürlich Dinge kolportiert, die zum Schluss überhaupt nicht stimmen. Komme ich gleich nochmal zu. Aber ich will auf deine Frage eingehen. Alles, was negativ ist, schadet dem Ruf. Man kann natürlich sagen, es ist besser, es wird negativ über einen gesprochen als gar nicht. Ich halte davon nichts, weil es bringt nicht unbedingt Umsatz, sondern es bringt immer Rufschädigung. So, und Rufschädigung ist etwas, was natürlich mit einem Vertrauensverlust zu tun hat.
Ja.
Und den hat Spartem natürlich auch mit dem Gerichtsprozess, der war, mit der Absage der WOF, mit Entlassungen, die wir letztes Jahr getätigt haben und die wir auch dieses Jahr im Oktober getätigt haben, die führen entweder durch den Wettbewerb, durch falsche Informationen, wie auch immer, zu einer Rufschädigung.
Ja.
Und führen vielleicht dazu, dass Kunden sagen, naja, Spartem kann man nicht mehr vertrauen. Wer es wissen will, kann mich fragen.
Ja.
Das tust du ja gerade.
Genau.
Und dann kann man das auch erklären. Und zu dem Prozess kann ich eigentlich nur sagen, dass er abgeschlossen ist, bis auf die Revision, die aber nichts mehr mit einem Prozess zu tun hat. Da geht es nur um Formalien. Ob das formal alles richtig war, da gibt es also keinen zweiten Prozess, wie auch immer. Und Herr Rocossa hat das getan und andere Geschäftsführer auch. Und dafür müssen sie sich verantworten.
Ja.
Was aber nichts mehr mit Spartem an sich zu tun hat, weil alle diese Personen nicht mehr bei Spartem in irgendeiner Position sind.
Ja.
Aber, und das habe ich vorhin schon erwähnt, manche sind sich nicht bewusst, wenn sie den Geschäftsführerposten antreten, dass sie auch für Dinge verantwortlich sind, die sie vielleicht gar nicht gewusst haben. Als Geschäftsführer bist du immer haftbar.
Ja, ja.
Also Unwissenheit schützt hier nicht vor Strafe. Das ist keine Entschuldigung, sondern es ist, wie es ist. Natürlich ist das alles, ich sag mal, auch von der Neuen Osnabrücker Zeitung nicht unbedingt, ich sag mal, journalistisch sachlich beurteilt worden, sondern sehr tendenziös. Und auch der Richter war sehr tendenziös.
Okay.
Was ich doch, sagen wir mal, zumindest ein Fragezeichen hinter gemacht habe, auch was die Urteilsbegründung und alles angeht. Ich möchte nicht sagen, dass der Prozess falsch ist. Der Prozess war richtig und der musste geführt werden, weil es gibt Dinge, die darfst du als Geschäftsführer tun und es gibt Dinge, die darfst du nicht tun.
Ja.
Punkt. So. Aber es schadet natürlich dem Ruf, wenn natürlich Wettbewerber das nutzen und sagen, und mit Zeitungsartikeln, sagen wir mal, die Außendienst dann noch Ding, dann sage ich mir, ich habe auch einen angerufen, ich habe einen Außendienst eines Wettbewerbs angerufen und habe gesagt, hör mal zu, pass mal auf, ich habe das jetzt von zwei Seiten bestätigt bekommen, dass du über Spartem schlecht sprichst, wenn du bei Kunden bist. Wenn du über deine eigene Firma so wenig zu berichten hast, dass du deine Produkte über angebliche Schlechtigkeiten von Spartem verkaufen musst, dann solltest du dir mal überlegen, ob du in der Branche richtig bist.
Ja.
Und wenn ich es nochmal mitkriege, rufe ich den Chef an. Und dann frage ich ihn das, ob du glaubst, dass das der richtige Mann für dich ist. Egal, ist wie es ist. So. Das heißt aber auch trotz dessen, ist das nicht gut für den Ruf. Punkt. Ja. Das muss man einfach akzeptieren. Nur, da ging es natürlich auch immer darum, kommentiert man so etwas? Und da muss ich ehrlich sagen, es bringt eigentlich nichts. Also kommentieren, weil das wird dann schon wieder so interpretiert, ja, da muss was sein und die versuchen sich jetzt zu rechtfertigen und wie auch immer. Okay. Im Prinzip muss man Dinge stehen lassen.
Ja.
Es macht keinen Sinn, Zeitungsartikel oder irgendetwas, irgendwelche Gerüchte zu richtig zu stellen oder wie auch immer, weil diejenigen, die es nicht glauben wollen, glauben sie erst recht nicht, wenn du es richtig stellst.
Das ist eine Fake News.
Also, das, jetzt kommen wir mal zur WOF. Ich will ja nicht deinen Fragen ausweichen, sondern ich will da wirklich. Ja, es war so, dass die damaligen also ich bin schon seit Jahren kein Freund der Messen mehr. Ich kann dir auch erzählen, warum.
Ja.
Ich habe vorhin erwähnt, dass ich die meisten meiner Exportkunden 3, 5 und 7 gewonnen habe. In den Messen danach, 2009, 11, dann auch Prosciutto Fuoco und wie auch immer, habe ich eigentlich keine neuen Kunden mehr getroffen, weil ich natürlich in fast allen Ländern jemanden hatte und die ganzen Anfragen, also ich hatte vielleicht noch 30 Anfragen und vielleicht war noch einer dabei, wo ich gesagt habe, das könnte was werden.
Ja.
Also für den Export war es eigentlich überhaupt nicht mehr sinnig. Wenn ich ein neues Unternehmen bin und will in einen Markt, dann muss ich auf Messen gehen, weil dann werde ich ja das erste Mal gesehen.
Ja.
So, das heißt, und ich habe das auch bei Drew mitbekommen, also Drew ist also in Holland ein Traditionsunternehmen. Das ist, sagen wir mal, Drew, Kalfeyer, das sind so, also Element 4, das sind so Unternehmen, die da drüben einen Namen haben.
Ja.
Jetzt, nur weil ich jetzt manche nicht genannt habe, brauchen sie sich nicht zurückgesetzt fühlen. Die sind ja gerade die mir eingefallen sind. Und früher gab es ja die Battibau. Die Battibau war ja die Benelux-Messe Bau überhaupt. Das war so vor 20 Jahren war das die zentrale Messe in Brüssel, die Battibau, die natürlich von Hausbau über alles, also das komplette Programm ging. Und Drew hat vor über, ich würde mal sagen, in der Zwischenzeit vor 15 Jahren schon entschieden, nicht mehr auf die Messe zu gehen.
Okay.
Und trotzdem haben sie prosperiert.
Ja.
Eine Firma Brunner in Deutschland hat aus welchen Gründen auch immer zwischenzeitlich keine Messen mehr besucht früher.
Ja.
Hat es ihr geschadet? Jetzt komme ich zurück zur WOF. Der damalige Geschäftsführer und Markus Grasecker waren immer Freunde von Messen. Und Raymond Zanting und ich eher nicht.
Okay.
Warum? Kommen wir gleich zu.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, die hatten das Sagen und es war eine deutsche Messe. Ich habe mich dann auch gesagt, okay, passt auf, für einen Export bringt mir das nicht. Wenn ihr der Meinung seid, das ist wichtig und wollt das machen, dann seid ihr Vertrieb Dach, klar, Geschäftsführer, Spartürm, alles kein Problem. Ich unterstütze euch, aber ich brauche sie nicht für den Export.
Ja.
Danach waren beide weg.
Okay.
Der eine wurde und der andere freiwillig. Das heißt, Markus hat eine neue Stelle gefunden, ist ein junger Kerl. Ich habe das auch nicht anders gemacht in dem Alter. Wenn mich was interessiert hat, ich habe ein gutes Angebot bekommen und das hat er bekommen, muss man sagen, alles gut. Und ich schätze ihn sehr und deswegen habe ich gesagt, Markus, überhaupt kein Problem. Ich verstehe das, du willst vorankommen. An mir kommst du nicht vorbei, wollte aber gar nicht. Nein, wollte er gar nicht. Also ist er gegangen. Und dann war die Frage, ja, wir waren angemeldet zur WOF. Und dann war die Frage, wollen wir das wirklich tun? Weil der Branche ging es zu dem Zeitpunkt schon nicht so gut. Und so eine Messe kostet, je nachdem, wie groß man sie macht. Ich glaube, die letzte WOF, auf der wir waren, die hat, was weiß ich, rund 300.000 gekostet, sogar etwas mehr.
Okay.
Und dann habe ich nochmal überlegt, die Leute zusammengerufen, weil dann hatte ich die Gesamtvertriebsleitung und habe gesagt, warum wollen wir auf die Messe?
Ja.
Für mich gibt es eigentlich immer nur drei Gründe, warum man auf Messen geht. Das eine ist im Endeffekt verkaufen.
Ja.
2024 verkaufen. Nee, was war das jetzt? Bei 2,25 war das ja, Menschenskinder. Nee, das Jahr ist wiederum. 2,25 verkaufen, nach den Jahren 22, 23, 24. Messen sind schon so keine Verkaufsmessen. Nee, auch früher, richtig, ja. Auch früher war das schon so, auch die Hagos-Börse und die ISH waren im Endeffekt so, dass die Kunden einfach zwei Monate vorher nichts bestellt haben. Ja. Dann kamen sie auf die ISH und haben ihre Aufträge abgegeben. Also mehr Verkauf.
Nee, nee,
ja. Das ist der eine Punkt, der fällt weg. Der zweite sind technische Innovationen. Das heißt, ich zeige was Neues.
Ja.
Da war aber nicht zu erwarten, erstens mal nicht nur bei Spartim, sondern ganz generell durch die EN 16510 hatten da alle so den Hals voll, dass es nicht abzusehen war, dass jetzt die großen Innovationen kamen, die auch die ganzen Jahre zuvor nicht mehr kamen.
Ja.
Da bin ich so ein bisschen mit unserer ganzen Branche, auch Spartim inkludiert, so in der Kritik, dass wir eigentlich in den letzten Jahren entweder nur dem Gesetzgeber gefolgt sind, oder im Endeffekt neue Modelle gebaut haben, aber nichts Neues gemacht haben. Das heißt, wirklich innovative Verbrennungstechnik, neue Technologien, die auch serienreif sind, die den Markt verändern. Das ist eigentlich die Betonung.
Ja.
Gibt es nicht. So. Und der dritte Punkt, warum ich auf eine Messe gehen kann, ist Image. Oh ja, das wäre natürlich ein Punkt gewesen, der gerade mit dem Gerichtsprozess und mit den Geschäftsführerwechseln und all diesem Thema wäre Image natürlich ein Thema gewesen. Man hätte richtig Punkte sammeln können. Dann habe ich aber gesagt, Image bei den Kosten ist mir zu wenig.
Okay.
Das ist mir zu wenig. Ich nehme das Geld lieber und versuche andere Dinge damit zu machen, mit Produkten, die jetzt noch nicht fertig sind. Ich versuche lieber dann das Geld in Marketing zum Beispiel für Ofensetzer zu stecken, das Geld in Entwicklung zu stecken, aber nicht in eine Messe nur aus Imagegründen.
Ja.
Image ist mir zu wenig. Und dann bin ich, interessanterweise war ich dann Montag selbst auf der Messe, weil ja sonntagsabends war ja GVOB-Sitzung. Das heißt, ich war eh in Leipzig. Ob ich nach Leipzig gefahren wäre ohne GVOB, weiß ich nicht.
Okay.
Aber da ich schon mal da war,
habe
ich gesagt, okay, komm, lass uns da hingehen. Und war eigentlich das erste Mal bei einer Messe unserer Branche als Gast.
Ja, okay.
Früher waren wir immer Aussteller oder sogar Platzhirsch oder wie auch immer.
Ja.
Und jetzt war ich Gast. Und habe dann auf dem Gang auch viele getroffen, die man so kennt und wie auch immer. Und das Interessante war, warum gehen Ofensetzer oder unsere Kunden auf die Messe? Und viele Gespräche geführt und wie auch immer. Und der Tenor war oftmals, ja, ich treffe mich mit meiner Meisterklasse.
Ja.
Von 1998, von 2006. Wir haben einen schönen Abend und gehen noch auf die Messe. Ja, wo gehst du denn da hin? Ja, ich gehe zu meinen zwei Hauptlieferanten und lass mich da von Neuheiten, treffe mir meinen Außendienst. Ja, und dann laufe ich noch ein bisschen rum.
Ja.
Die Frage ist ja, wir haben mit der WOF ein etwas kreiert, wo neue Firmen, die in den Markt wollen, aus China, wo auch immer her, aus Polen oder wo auch immer, ihnen in Deutschland eine Plattform geboten haben, sich zu präsentieren. Für neue Firmen ist das ideal.
Okay.
Ich glaube nicht, dass eine Firma Schmied, Brunner, Leder, wie auch immer, neue Kunden da findet. Es gibt keine neuen Kunden in Deutschland.
Ja.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass einer jetzt, wer schafft es, auf eine Messe zu gehen, dann 8 Stunden rumzulaufen und in diesen 8 Stunden aufnahmebereit zu sein. Das heißt, an einem Abend, wenn er das wirklich mal machen würde, würde er sagen, so, ich fange jetzt links an und gehe zu jedem Stand, der eine gewisse Größe hat, der mich interessiert und versuche dort Informationen zu bekommen. Was habt ihr Neues? Wo kann ich das einsetzen? Was bringt mir das? Wie auch immer. Mhm. Bist du nach 4 Stunden spätestens geistig so dermaßen ermüdet, dass du nach Hause fährst und weißt nichts mehr?
Ja, also nichts mehr würde ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, was du meinst.
Du kennst mich. Ich habe vorhin, ich polarisiere manchmal.
Ja, ja. Also, für mich ist es einfach so die Möglichkeit auf der Messe viele Informationen in relativ kurzer Zeit zu bekommen. Wenn ich jetzt auch Neuheiten oder sowas sehen möchte und ich sag mal, wir haben in Deutschland 4 große Einsatzhersteller. Wir haben, ich weiß nicht, Kaminöfen, ohne Ende, da sucht man sich natürlich was aus. Aber wenn ich die jetzt alle einfach aus meinem Sortiment schon abfahren würde, dann bin ich ja 3 Wochen unterwegs. Das kriege ich nicht hin.
Gutes Argument.
Also das wäre für mich so die Geschichte. Und ja, Es ist sicherlich auch was mit Image. Ich würde es auch ein bisschen als Kundenbindung sehen.
Absolut.
Du hast vollkommen recht. Du wirst in dem Sinne vielleicht nicht mehr Öfen verkaufen, aber vielleicht verkaufst du dann nicht weniger.
Ein gutes Argument. Nein, es gibt für den, also es ist nicht so, dass ich ausschließen werde, dass wir nie mehr auf die WOF gehen. Aber für mich wäre eigentlich WOF dann interessant, wenn ich wirklich was zu zeigen habe.
Ja.
Das heißt, wenn ich was Neues habe. Und du hast recht, für dich als Ofensetzer, als Ofenbaubetrieb ist es einfach so, du bekommst innerhalb von einem, vielleicht sogar zwei Tage, wenn du zwei Tage da bist, kannst du alle deine Hersteller plus den Überblick über die Branche generieren. Mhm. Es gibt aber noch einen letzten Punkt, der mich dazu bewogen hat, abzusagen, und das ist tatsächlich der ökologische Aspekt.
Okay.
Ich halte ökologisch gesehen eine Messe für den absoluten Super-GAU. Heißt im Endeffekt, die CO2-Bilanz einer Messe heißt, ja, das darfst du nicht vergessen, die Mitarbeiter, die hin müssen zum Aufbau, der Messestand, der nach drei Tagen verschrottet wird, so ein Messestand kostet schnell zwischen 100 und 150.000 Euro. Für drei Tage Messe, danach wird die Hälfte verschrottet.
Ja.
Das heißt, Spanplatten, die in die Tonne gehen und wie auch immer. Dann fährt jeder Kunde dorthin mit Auto meistens oder Flugzeug oder wie auch immer. So dass ich einfach sage, vom ökologischen Gedanken her ist eine Messe eigentlich heute ein Anachronismus.
Mhm.
Und wenn man sich so die Tendenz anschaut von Messen, welche Messen gibt es eigentlich, die noch prosperieren?
Ja.
Du kannst dich sicherlich noch erinnern, die CeBIT in Hannover. Das war mal die Weltmesse der Computertechnik.
Ja.
Findet nicht mehr statt.
Ja.
Aber nicht, weil die Vorreitung beschlossen haben, sondern einfach, es ist heute, glaube ich, neue Produkte zu präsentieren, gibt es über Social Media andere Wege, die mindestens so interessant sind, wenn man sie finanziell genauso supporten würde wie die Messe, um ein Produkt an den Mann zu bringen oder präsentieren.
Mhm.
Wie viele, also das ist ja auch so eine Sache auf der Messe, ne? Also das ist so, der Kunde kommt und ja, was haben Sie denn Neues? Und dann ist es ja so, dass man jetzt als Verkäufer und als Angestellter der Firma, so nach einem Tag auf der ISH oder wie auch immer, hat man so einen gewissen Rhythmus drin.
Ja,
also
man
hat natürlich auch Schwerpunkte. Also mein Schwerpunkt ist zum Beispiel Kamineinsätze. Ich gebe auch offen zu, mein Herz war nie bei Kaminöfen.
Ja.
Und selbst bei Gas, obwohl ich da 4 Jahre Geschäftsführer war, ich bin einfach komisch, weil Spartium eigentlich diesen Kern bei Kamineinsätzen hatte. Mein Herz liegt am Kamin. Warum? Ist für mich auch klar, weil ein Kamineinsatz hängt immer davon ab, was der Ofensetzer daraus macht. Der wird nie langweilig.
Ja.
Weil es bleibt ja immer nur die Glasscheibe übrig.
Ja.
Für mich ist ein Kaminofen, jetzt können mich natürlich manche wieder kreuzigen, ist mir egal. Ein Kaminofen ist für mich langweilig, wenn ich ihn gesehen habe.
Ja.
Weil danach geht es nur noch um den Verkauf. Der verändert sich nicht mehr. Der ist fertig, der kriegt vielleicht mal eine andere Farbe. Aber der ist fertig.
Ja.
Ich bin aber immer wieder überrascht, wenn ich Beispiele sehe von Ofenbauern, was die aus einem Kamineinsatz gemacht haben.
Mhm.
In Materialien, in Formen, in Einbindung, in Konzepte. Und das ist eigentlich das Spannende und der Kick.
Ja.
Und deswegen finde ich das so, der Kamineinsatz ist eigentlich so da, wo mein absolutes Herz hängt. Natürlich mache ich das andere auch, weil wir leben vom Verkauf, Umsatz und Gewinn, klar. Nur wenn es ums Herz geht, ist es der Kamineinsatz.
Ja,
das war es von Anfang an, weil Herr Rocossa natürlich auch eigentlich mit seiner Firma den Schwerpunkt beim Kamineinsatz hatte und ich unbedarft dorthin kam und dadurch mein Herz dann auch da verloren habe. So, also nochmal zur Messe. Ich kann mir vorstellen, nochmal auf die Messe zu gehen, auch wenn ich es als Anachronismus sehe, einfach als Image, Kundenbindung, weil die Kunden schon, der Ofenbauer ist schon, das habe ich früher bei der ISH so gemerkt, dass er teilweise kam, wir hatten dann 400 Quadratmeter Messestand und der kam dann rein und hat gesagt, das ist die Firma, mit der ich arbeite. Gut.
Ja.
Also es gibt mir ein gutes Gefühl, es gibt mir Vertrauen, da steckt was dahinter. Das ist keine Luftnummer, sondern natürlich auch Kunden, die ISH, weißt du selbst noch, die sich dann 2 Wochen später, ich stand 3 Minuten am Eingang und keiner hat mich
keiner hatte Zeit für mich, super.
Was natürlich manchmal passiert, weil es sind so viele Leute gewesen. Ja, ja. Aber da ist, da siehst du aber mal, wie wichtig das manchmal ist, dass man erkannt wird.
Ja.
Und dann auch noch auf dem Messestand erkannt wird.
Ja.
Da spielt natürlich die Person und die Persönlichkeit eine wichtige Rolle. Und deswegen ist es schon so, dass ich bin mir bewusst, dass es für viele Ofenbauer enttäuschend war, die jetzt, ich sage jetzt mal schwerpunktmäßig Spartherm machen, dass sie auf die Messe kamen und konnten nicht zu ihrem Hersteller gehen, mit dem sie viel machen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Aber da kommen wir natürlich auch zu dem Thema Geld und natürlich auch Entlassungen.
Ja.
Letztes Jahr hieß es, dass wir 500 Leute entlassen haben. Das war dann die stille Post. Ne? Also das ist das mit den Gerüchten.
Ja, ja.
Also ganz offiziell haben wir ungefähr noch 800 Leute. Also
mal,
so plus minus, das hängt ein bisschen mit Saison ab und wie auch immer. Aber da, und wir haben letztes Jahr Mitarbeiter entlassen. Ja, und wir haben dieses Jahr Mitarbeiter entlassen. Das ist auch eine ganz normale betriebswirtschaftliche Geschichte.
Ja.
Heißt, wenn die Branche verliert, und die Branche hat nun mal gegenüber 2022, 2023 verloren, und sie hat mehr verloren, als alle erwartet haben. Und auch diese Saison war keine Saison. Die fing im September mal ein bisschen an, im Oktober war sie noch ganz okay und Mitte November war sie vorbei. Zumindest jetzt bis Weihnachten.
Ja, ja, ja.
Das wird auch nächstes Jahr noch bis September, Oktober gehen. Auch da bin ich mir nicht sicher, ob 2026 im Herbst, das ist jetzt die Hoffnung, weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Nur, ich muss doch sehen, wie viel Umsatz mache ich?
Ja.
Welche Prognosen gibt es für nächstes Jahr, die meiner Meinung nach nicht besser sind als dieses Jahr? Punkt.
Ja.
Also muss ich doch sagen, ich muss doch meine Mitarbeiterzahlen nach meinem Umsatz und meinem Gewinn steuern und muss deswegen mich von Mitarbeitern trennen, damit das wieder passt.
Ja.
Das ist ein ganz normaler betriebswirtschaftlicher Prozess.
Keine Frage.
Im ersten Zuge letztes Jahr war es mehr produktionsseitig, dass wir produktionsseitig abgebaut haben, weil natürlich die Mengen nicht mehr da waren.
Ja.
Und dieses Jahr war es eigentlich mehr Verwaltung. So. Und das haben wir getan. Das ist dann, ich glaube, 150 war diesmal, also das Maß der Dinge, dass wir 150 Leute entlassen haben. Also ich kann dir das hier sagen, es waren insgesamt gesehen etwas mehr als 20.
Okay.
Ja. Ja. Natürlich auch da wiederum Außenwirkung. Heißt, es wäre natürlich schön gewesen, wenn man direkte Außenwirkung, wie jetzt zum Beispiel Thomas Seeger, vermeiden konnte.
Ja, ja.
Ein guter Vertriebsmann im Außendienst, alles gut bemüht, gute Kundenbindung, alles drum und dran.
Ja.
Nur es nützt halt nichts, wenn ich es betriebswirtschaftlich irgendwann nicht mehr darstellen kann.
Ja, ja.
Und dann muss ich mich auch von Menschen trennen, die ich wirklich schätze. Ich habe mich auch von meinem Exportmanager Overseas getrennt, Markus Aumann. Das sagt der Branche jetzt nichts, weil er hauptsächlich halt Asien, Amerika oder wie auch immer macht. Aber da musste ich sagen, ich schätze ihn über die Maßen und das tut dann auch weh. Und das sind die schlimmsten Tage, die man haben kann als Führungskraft, wenn man Mitarbeiter entlassen muss. Das macht keinen Spaß. Und wer daran Spaß hat, muss ich mal untersuchen lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich habe da keinen Spaß dran.
Nein.
Nur, es ist einfach eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit, sag mal, die Mitarbeiterzahl und die Kosten an den Umsatz anzupassen. Und es kann mir keiner sagen, dass er jetzt über die Maßen prosperiert wäre in 25. Und auch 26 nicht. Also muss ich, um ein gesundes Unternehmen haben, muss ich mir doch im September überlegen, welches Budget, welchen Umsatz erwarten wir 2026? Welches Budget habe ich dafür? Und passt oder darf ich haben? Das ist eine betriebswirtschaftliche Sache. Und dann muss ich sagen, welches Budget habe ich dieses Jahr? Und dann habe ich irgendwo ein Gap. Und dieses Gap muss ich schließen. Und das geht natürlich über viele Bereiche, aber der Bereich, der nicht unbedingt am schnellsten geht, aber am meisten Auswirkungen hat, ist natürlich Mitarbeiter.
Ja.
Und deswegen mussten wir uns von Mitarbeitern trennen. Natürlich macht die Branche draus, Spartherm ist pleite, Spartherm ist insolvent, Spartherm hat das, Spartherm hat das, Spartherm hat einen Gerichtsprozess, Spartherm geht nicht auf die Messe. Und da werden dann halt Daten miteinander verknüpft und interpretiert, die zwar schön sind oder die passend gemacht werden, ob sie tatsächlich, sagen wir mal, stimmen. Okay.
Ja, ja.
Ich habe jetzt die Chance, da danke ich dir für, das einfach mal aus meiner Sicht darzustellen. Aber ich würde jetzt nie irgendwo das in der Routen oder in einem Kundenrund schreiben oder wie auch immer versuchen, hier zu kommentieren, weil es ist einfach, auch das Gespräch wird dazu führen, dass einige der Meinung sind, ha, hast du gehört, was der da gesagt hat? Ist mir aber egal.
Ja, also ich sag mal so, wer nicht mit geschlossenen Augen durch die Gegend läuft in unserer Branche, der sieht, dass es überall ein bisschen hakt und das ist ja nicht nur was euch betrifft in letzter Instanz, das haben wir auch bei anderen Herstellern gehört, die es, das könnte ich sagen, vielleicht manchmal ein bisschen geschickter formuliert haben. Aber wir wissen, dass die Firma Hase im Moment nicht produziert. Wir wissen, dass die Firma Gast im Konkurs ist. Also insofern, es betrifft ja alle. Und ich glaube, auch ein paar Ofensätze haben durchaus zu knacken. Und also ich habe das erlebt selber 2007, als der Markt so heftig eingebrochen ist. 2006 habe ich noch schön eingestellt, musste mich dann auch irgendwann davon trennen. Und es ist eine der beschissensten Situationen, die man haben kann. Und selbst wenn man sich von Mitarbeitern trennt, die man nicht leiden kann, ist es immer blöd.
Das ist immer blöd, weil man weiß, ja, dass Familien dahinter stecken. Ja,
genau.
Und sagen wir mal, das ist einfach so eine Situation, wo du weißt, also ich hatte, Gott sei Dank saß ich bis jetzt mit fast 62 immer auf der anderen Seite des Tisches, aber wenn du so überrascht wirst, und also bei manchen ist es ja nicht überraschend, aber bei manchen ist es halt doch überraschend und du kriegst dann wirklich gesagt, du, wir müssen uns jetzt auch nach 20 Jahren von dir trennen. Dann bricht ja erstmal eine Welt zusammen. Ja. Also dann denken die Leute ja zuerst mal, was habe ich falsch gemacht? Wie geht's meiner Familie? Wie geht's jetzt weiter? Und wie auch immer. Und ich glaube, wer das nicht mehr spürt, dem fehlt irgendwie so eine gewisse Empathie. Und das möchte, also so weit möchte ich eigentlich nie kommen. Das war mit Sicherheit auch irgendwo so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich muss kein Geschäftsführer mehr sein. Weil ich finde, also ich persönlich, ich hoffe, andere können das bestätigen. Ich glaube, ich finde Macht anstrengend.
Ja, das ist Verantwortung.
Also ja, Macht, Verantwortung, ich empfinde das, je älter ich werde, als anstrengend. Und Macht korrumpiert auch.
Ja.
Und da muss immer aufpassen, dass man, sagen wir mal, seinen Grundwerten, die man hat, dass man denen treu bleibt. Ich habe mich dann immer so gefragt, ja, woher weißt du eigentlich, was richtig und falsch ist?
Ja.
Was gut und böse, richtig und falsch. Also woher weißt du das eigentlich? Oder was ist dein innerer, woher kommt dein innerer Kompass?
Ja, ja.
Und mehrheitlich kommt der innere Kompass von den Eltern.
Ja.
Ja, so. Wie haben deine Eltern dir etwas vorgelebt?
Ja.
Und das ist mir dann so später erst so bewusst geworden bei den eigenen Kindern. Ne? So nach dem Motto, was lebst du denen vor? Bist du denen ein Vorbild, sagen wir mal, in vielen Dingen, dass die vielleicht später auch einen Kompass haben? Ich möchte nicht sagen, dass ich einen guten Kompass habe, das können nur andere beurteilen. Aber, aber dass es einen Kompass gibt, wo du weißt, für dich, das ist moralisch in Ordnung, das ist gut und das ist schlecht.
Ja.
Und ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, die man sich immer stellen muss. Sag mal, woher weiß man Dinge?
Ja.
Woher weiß man, dass einem das jetzt nicht gut tut? Oder dass ich das nicht tun darf, weil es einfach gegen mich ist, also gegen meine inneren Überzeugungen. Und ich glaube, vieles, natürlich sind das auch Freunde, Gesellschaft und so weiter und so fort, aber hauptsächlich sind es die Vorbilder. Und die Vorbilder sind nun mal von frühester Jugend die Eltern.
Ja, es ist mit sicher was dran. Also der Einfluss ist gigantisch. So, mit denen verbringt man am meisten Zeit am Anfang.
Genau.
Ja, wie sehen denn die Pläne für die nähere Zukunft bei euch aus? Also
was verstehst du in der näheren Zukunft? Weil das ist immer so ein relativer Begriff. Wie viele Jahre denkst du denn gerade?
Ja, also ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Soweit denke ich jetzt mal, ich sag mal, in den nächsten 2-3 Jahren. Was erwartest du da für die Branche? Jetzt hast du gesagt, du, von den Zahlen her erwartest du jetzt keine großen Veränderungen fürs nächste Jahr. Bin ich sicherlich, ich sehe im Moment keine Gründe, warum der Markt komplett einbrechen sollte weiter. Ich sehe aber auch keine, warum er auf einmal wahnsinnig florieren sollte. Ich glaube, dass wir viel vorweggenommen haben durch diese Zeit, die wir hatten. Und dass wir das jetzt so langsam wieder dann in normale Fahrwasser kommen, mit denen wir auch gut gelebt haben.
Genau.
Vielleicht nicht in dem Übermaß, wie wir es hatten, aber ich glaube, den Ofensetzern ging es trotzdem ganz gut. Und das ist so das, was ich jetzt persönlich erwarte.
Also
das
kann ich nur unterschreiben. Also hast du gut zusammengefasst, wie auch immer. Die Branche wird es immer geben. Die Frage ist nur, in welche Richtung entwickelt sich die Branche? Wenn man mal so die HKI-Statistik nimmt und so die letzten 10 Jahre, also jetzt nicht kurzfristig betrachtet, das sind mal so 10 Jahre, da muss man einfach, was die Stückzahlen, Kabineinsatz angeht, konstatieren, dass da mehr als 50% weg ist.
Ja.
Der Kamineinsatz hat definitiv verloren. Ja. Also es sind noch knapp 40% von den Stückzahlen, die wir mal vor 10 Jahren hatten. Jetzt muss man natürlich aufpassen, die Geräte sind heute anspruchsvoller, sie sind komplexer, sie sind teurer. Es waren damals kleine Geräte, klappbar, viel klappbare Geräte. Heute ist klappbar beim Kamineinsatz. Das ist ja auch so ein Phänomen unserer Branche. Sagen wir mal, Kamineinsätze sind hochschiebbar und Kaminöfen sind klappbar.
ja.
Das ist aber nichts, was jetzt die Hersteller... Die Hersteller gepusht haben oder die Ofensetzer, sondern das ist irgendwie durch den Endverbraucher hat sich das ergeben, dass klappbare Geräte bei Kamineinsätzen werden immer weniger.
Ja, aber ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit der Wertigkeit oder mit den Preisen in Anführungsstrichen zusammen. Das ist eigentlich genau das gleiche bei den Formen. Bei den gemauerten Anlagen ist eckig. Kaminofen ist rund oder zumindest rundlich. Ja. Also wir haben ganz
Rund kannst du komplett vergessen. Wir haben ja, Spartan war ja der Hersteller, der die meisten runden Geräte hatte. Speedy P, MDR, RDR, MDR, wie auch immer. Wir sind ja nicht doof. Das heißt, wir haben die ja nicht aus dem Programm genommen, weil sie so erfolgreich waren, sondern wir haben die deswegen stückweise aus dem Programm genommen, weil diese, ich sag mal, biologisch amorphen Formen, die ja eigentlich sehr schön sind im Hausbau, durch die, ich sag mal, Bauhaus, die überhaupt nicht gefragt sind. Und trotzdem hast du recht, der Kaminofen ist am liebsten rund. Ja. Das bestverkaufte Kaminofengerät bei uns ist der Passo. Ja. Das ist ein Klassiker, eine Tonne, bumm. Okay, so viel Formen gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt das Dreieck, es gibt das Quadrat oder Rechteck und es gibt den Kreis. Ja. So, nur der Kreis ist beim Kaminofen das Gesetz. Ob der jetzt ein bisschen gezogen ist oder wie auch immer. Eckig ist definitiv beim Kaminofen nicht so wie beim Kamineinsatz. Ja. Auch beim Kamineinsatz haben sich so viele Dinge verändert. Früher waren es die Fronten, prismatisch will ich gar nicht mehr reden, weil das ist Historie. Aber dann waren es die geraden Geräte, dann waren es die Zweiseiter, zweiseitig, ungleichmäßiger Schenkel, über Jahre. Also das, Ultra, dann kamen die Dreiseiter, heute sind es die Dreiseiter, wandorientiert, raumorientiert, was am meisten verkauft wird. Also dort sind so Trends, die, und dann hat letztens einer zu mir gesagt, ja, wir hätten eine komplett falsche Modellpolitik, sage ich, nee. Wir haben das produziert, was der Markt verlangt hat. Und wenn der Markt sich jetzt wandelt, ob jetzt durch Ökodesign oder wie auch immer, das Metergeräte, Meter-20er-Geräte, also für mich ist die Zukunft der nächsten Zeit, wird im Endeffekt im kleineren Maßstab stattfinden, weil Häuser, Wohnräume werden kleiner. Das heißt, 80 Zentimeter Scheibenbreite wird höchstwahrscheinlich das Maximum sein. Ob jetzt zweiseitig, dreiseitig, egal. Aber 80 wird das Maß der Dinge sein. Ja. Mit Ausnahmen. So. Nur das wird das Maß der Dinge sein. Zusätzlich dazu kommen natürlich die ganzen Zusatzelemente, ob die bei uns jetzt Care heißen oder ob bei anderen Greenline oder wie auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Aber das ist natürlich auch, die Hersteller schauen voraus, was wird vom Gesetzgeber kommen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch gesagt, wir müssen die Dinger billiger machen, weil das vieles sind elektronische Komponenten und die werden dann günstig, wenn du Masse kaufst. Ja. Also musst du schauen, dass du mehr verkaufst. Weil du verkaufst ja mit jeder Abbrandsteuerung, mit jeder Sesam, mit jeder Sela oder wie auch immer, verkaufst du ja einen Kamineinsatz.
Ja.
Also weniger daran verdienen, weil du ja die Marge des Kamineinsatzes hast, um mehr elektronische Komponenten zu kaufen, die dann wieder billiger werden. Denn der Endverbraucher wird sich irgendwann, wenn es Gesetz ist, fragen, kann ich mir das noch leisten?
Ja.
Das sind natürlich auch die Ofensitzer nicht ganz unschuldig. Ich höre das immer, ja, ihr Hersteller habt ja jetzt durch Corona und die Energiekrise, wie auch immer, habt ihr bis zu 30% die Preise erhöht. Mhm. Und dann sage ich immer, und du? Was hast du von den Endverbrauchern verlangt in der Zeit, wo jeder was wollte? Bist du zurückgegangen oder verlangst du immer noch das Gleiche? Bei manchen kommt dann die Antwort so ein bisschen, ja, da hast du schon recht und wie auch immer. Sag ich, ja, aber wir müssen uns mal überlegen, kann der Endverbraucher, will der Endverbraucher das noch? So, und wenn man das sich jetzt anschaut und sagt, okay, was bringt die Zukunft? Dann ist es so, dass die Branche es geschafft hat, tatsächlich das Holzfeuer, sichtbares Feuer, ob jetzt Holz oder Gas, spielt keine Rolle, etwas mit Lebensqualität zu tun hat. Das heißt, in einem der Kunde, der Endverbraucher will es aus Gemütlichkeitsgründen haben. Ja. Ob jetzt dieses durch die Energiekrisen kurzfristige Speicher und ich will Energie sparen. Mhm. Das ist ja immer dieser Scherz mit 30 Kilo Speckstein an der Seite, spare ich jetzt einen Haufen Energie. Das ist aber gar nicht der Punkt. Es geht um die Psychologie. Mhm. Es geht, ich könnte, wenn ich wollte.
Ja.
Und ich glaube, die größte Triebfeder beim Menschen sind Dinge, die Urängste ansprechen. Mhm. Urängste sind nun mal, ich habe keine warme Wohnung. Ich habe nichts zu essen. Ja. Das sind die Grundbedürfnisse.
Ja.
Und wenn dann plötzlich, ja, Energie wird nicht mehr bezahlbar, dann kommen bei uns diese Urängste hoch und dann sagen, jetzt muss es passieren. Und das war dieser Überverkauf, über den du gesprochen hast. Wir werden tatsächlich auf ein Niveau, 2019 werden wir zurückfallen, was aber gar nicht schlimm ist. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass die EU will ja alles verstromen und ist eigentlich gegen Holzbrand.
Ja.
Nur CO2 Einsparungen gelingen nur mit Biomasse.
Ja.
Wir müssen schauen, dass wir uns so verteidigen, so gut es geht. Und da hat gerade, sagen wir mal, der CVCD, also der Europäische Verband, mit dem HKI-Verband und anderen Dingen arbeiten natürlich daran, auch der EU mal zu sagen, Freunde, redet mal miteinander.
Ja.
Weil da war ja letztes Jahr die Situation, dass die EN 16510 noch nicht durch war. Die war okay, weil nach 15 Jahren musste mal eine Revidierung kommen, der EN 13229 und 240. Aber dass dann gleichzeitig im November irgendwann das Papier rauskam, dass die Ökodesign-Richtlinie auch noch revidiert, weil zwei Abteilungen der EU überhaupt nicht miteinander kommunizieren, das kann natürlich zum Tod der Branche führen, sowas. Mhm. Das wurde Gott sei Dank, abgebogen durch Einflussmaßnahmen und wie auch immer. Und auch das Thema Bürokratieabbau EU-weit kam da sehr gut. Und dass wir auch eine Ratspräsidentin haben, die Deutsche ist. Ja. Also, dass da durchaus Möglichkeiten gab, mal den Finger in die Wunde zu legen. Sie sagen, Freunde, überlegt das mal. Deswegen ist das jetzt etwas geschoben. Aber der Gesetzgeber wird immer mehr dazu führen, dass er darauf drängen, dass Holzbrand sauberer wird.
Ja.
Jetzt können wir uns also nicht stundenlang darüber aufregen, ob wir wirklich die Verschmutzer sind. Aber das ist müßig, weil wir werden die Bedingungen bekommen und wir müssen uns frühzeitig darauf anpassen. Wir müssen aber auch, und das gilt für die ganze Branche, innovativer werden und nicht nur getriebene vom Gesetzgebung her in der Hoffnung, dass wir noch überleben, sondern nur, wenn wir etwas kreieren, was der Endverbraucher will, dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, dass es weitergeht. Und es wird weitergehen. Wir müssen natürlich auch darauf achten, was sagt die Demoskopie? Wie wird sich das Käuferverhalten verändern? Heißt Demoskopie, heißt, wie viele Ofensetzerbetriebe wird es noch geben?
Ja.
Wie viele von diesen Betrieben haben jetzt durch den Überverkauf gemeint, okay, Ofenbau mache ich gar keinen mehr, ich mache nur noch Kaminöfen, viel schnelleres Geld, viel einfacher, viel problemloser. Wir müssen dann darauf achten, wie kaufen junge Leute ein? Kaufen junge Leute noch bei einem Fachhandel ein? Oder kaufen junge Leute? Junge Leute kaufen halt alles im Internet. Junge Leute kaufen heute Sofas, Autos, wie auch immer im Internet. Ich bin viel zu alt dafür, aber ich kann mir mit 62 einfach nicht vorstellen, wie ich ein Sofa, das ich nicht ausprobiert habe, im Internet bestellen kann. Nur die Frage stellen die sich gar nicht. Die stelle ich mir, weil ich es mir nicht vorstellen kann. Für die ist das ganz normal.
Ja, die sind damit aufgewachsen.
Und deswegen müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie verändert sich das Käuferverhalten? Und boykottieren wir und versuchen wir, den Internethandel zum Beispiel komplett zu eliminieren oder versuchen wir, die Balance zu finden zwischen dem Fachhandel und dem Internethandel?
Ja.
Weil da spielen so viele Punkte rein, die wirklich, also man kann das natürlich wie alles ganz einfach beantworten. Aber es ist nicht einfach. Es ist ein ganz komplexes Thema.
Ja, ja.
Aber zusammenfassend glaube ich, und ich möchte noch ein paar Jahre arbeiten, dass einfach Holzfeuer oder sichtbares Feuer, ich will es mal so sagen, sichtbares Feuer seine Existenzberechtigung hat und auch es weitergeht. Vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau. Aber das war ja immer das Schöne in der Branche. Alle konnten gut miteinander, weil alle Geld verdient haben. ob es der Ofensetzer war, ob es der Großhandel war, ob es die Produzenten waren, dass die Produzenten zusammen, also du weißt ja, dass wir immer den, die Kaffeegeschichte, ne? Also sagen wir, dass wir, also 2003 ist die ersten waren, die anständigen Kaffee auf der Messe hatten. Heutzutage ist natürlich anständiger Kaffee kein Thema mehr, aber wir waren die ersten. Und dann war das tatsächlich so, nach ein paar Jahren, dass vor Messebeginn, also vor 9 Uhr, war die Hälfte der Branche, und zwar die Hersteller, bei uns auf dem Messestand und hat den Kaffee vor der Messe getrunken. Und sowas finde ich toll.
Ja.
Und das geht aber auch nur, wenn man sich nicht Spinnefeind ist, sondern wenn man miteinander kann.
Ja.
Und das zeichnet natürlich so eine Branche wie unsere auch aus, dass man miteinander kann. Weil es ist immer noch so dieses nicht verstelzte und hochwissenschaftliche Getapere, sondern im Endeffekt, wir sind alle irgendwo normal geblieben und Handwerk liebt klare Ansprachen und so sind auch die Hersteller.
Ja. Ja, ich habe das ja schon mehrfach erwähnt, wenn ich das beim GVB sehe, wo ich jetzt als kleiner Ofensetzer dabei bin und da sitzen dann die Geschäftsführer, Inhaber von den ganzen großen Firmen, die wir im Ofenbau haben und alle sprechen miteinander, ohne sich die Augen auszukratzen, sondern sie arbeiten an einem Ziel und das finde ich schon faszinierend. Also
ich glaube, es ist auch wichtig, sagen wir mal, gerade wenn man klein ist, unsere ganze Branche ist klein verglichen mit allen anderen Branchen, wenn man uns alleine mit Heizungssanitär vergleicht, sind wir eine Klitsche, also sagen wir alle miteinander.
Ja.
Nur eine Nische hat auch eine große Chance.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn diese Nische ein emotionales Produkt hat. Mir hat mal ein Großhändler gesagt, der auch andere Produkte verkauft, hat er mir mal gesagt, weil ich ihn gefragt habe, sagen wir mal, mit unserem Umsatz bei euch, bei eurem Gesamtumsatz, ist ja eigentlich ein Witz.
Ja.
Sagt er, ja, aber in unserer normalen Branche, in unserer Kernbranche, sind die Margen so schlecht. Okay. Dass ich so viel mal mehr Umsatz machen muss, um das Gleiche zu haben wie bei euch.
Wahnsinn, okay.
Also, von daher kann die Nische, wenn sie sich weiterentwickelt, auch eine große Chance sein. Vor allen Dingen, wenn sie, das Wichtigste ist die Emotion.
Ja.
Und deswegen tue ich mir natürlich auch mit Elektro immer noch ein bisschen schwer. Wobei die Elektrogeräte zum Beispiel jetzt in der Zwischenzeit auch von 2, 3 Herstellern so gut sind, dass sie wirklich annehmbar sind. Nur, wenn es nichts anderes mehr geht. Aber das zeigt ja eigentlich, warum kaufen Kunde ein Elektrofeuer? Warum?
Weil er kein Holzfeuer kriegen kann.
Ja, das, ja klar, weil er nicht anders kann. Aber er könnte ja auch sagen, ich lasse es komplett.
Ja.
Er hat das Bedürfnis, das innere Bedürfnis, die Illusion, zumindest die Illusion des Feuers zu haben. Aber sein eigentlicher Wunsch ist ja nicht die Illusion. Sondern er hätte gerne Holzfeuer oder Gasfeuer.
Ja,
nur er darf es nicht, weil das Haus, Kondominium, Apartment, wie auch immer, gibt es nicht her.
Ja.
Aber grundsätzlich gibt er doch keine 4.000 Euro aus, wenn er nicht dieses Grundbedürfnis hätte, zumindest der Illusion.
Ja, ja.
Und das zeigt mir eigentlich, und da kommen wir ja wieder ganz zurück zu den Dingen, die Feuer, der Mensch, wie auch immer, das ist in uns drin. Und solange das so ist, haben wir auch eine Chance für die Zukunft.
Das hört sich schon fast nicht nach einem wahnsinnig schönen Schlusswort an, aber ich habe trotzdem noch Fragen. Was hast du für einen Ofen zu Hause?
Ich habe einen Premium AU70, einen Dreiseiter.
Okay.
Und das kam im Endeffekt so, dass wir den Premium, und zwar schwebend, wollten wir propagieren. Ich war gerade neu aus Dru gekommen, also sagen wir mal, und war bei der ersten Geschäftsführersitzung dabei und Herr Okosa sagte so, es kann doch wohl nicht sein, dass wir für dieses Ding kein Objekt finden, wo wir das einbauen können. Ein Objekt, was modern ist und was gut aussieht. Und ich so, ich habe meinen Finger gehoben. Und das, was man sieht, also wenn man den Premium-Film aufruft, den Premium-Film U70, das ist tatsächlich mein Wohnzimmer. Aber lasst euch nicht täuschen, so sieht's bei mir nicht aus.
Okay.
Ich war total erschrocken, als die kamen zum Filmen, die haben alles ausgeräumt, das sieht sehr steril aus. Also bei mir zu Hause ist es gemütlich. Aber für die Videoleute sind halt einfach da. Und ich hatte vorher hatte ich einen Varia AFDH.
Ja.
Schön mit Sandstein außenrum, wie auch immer. Ich bin ganz froh, dass das so gekommen ist, weil der hätte jetzt rausgemusst, weil das war von 2005.
Okay.
Den wäre ich jetzt Ende 2024 wäre mit dem Tuck gewesen.
Ja, hast du schon mal vorgenommen.
Aber deswegen habe ich jetzt einen U90 dort, also wirklich, und ich liebe ihn heiß und innig.
Ja, ja. Super. Hast du noch eine besondere Anekdote? Ich meine, eigentlich hast du schon zig Anekdoten erzählt, aber hast du noch eine für uns, wo du sagst, da habe ich was mit einem Ofensetzer erlebt oder?
Also gibt es eigentlich eine Geschichte, die das war so für mich auch so dieser Startpunkt oder überhaupt diese Überzeugung, dass Export geil ist. und zwar war ich auf der, wie hieß die nochmal, Foire de Paris. Die war immer im Herbst, Foire de Paris, direkt in Paris. Und war dort mit meinem damaligen Importeur und war auf dem Messestand und dann kam ein Südkoreaner,
ja.
Herr Yeong, werde ich nie vergessen, Herr Yeong mit einer Übersetzerin. Und ich wurde da vorgestellt und wie auch immer und ich habe immer mit der Übersetzerin da gesprochen, habe unsere Produkte vorgestellt und er saß immer nur da, ich kann das jetzt nicht machen, weil wir nur sprechen, keine Miene, nichts, kein Lächeln, gar nichts. Er saß nur da. Und ganz zum Schluss, nachdem mir nichts mehr eingefallen ist und er auf nichts reagiert hat, auf keinen Kaminofen, auf keinen Kamineinsatz, gar nichts, habe ich gesagt, wir machen auch Sonderanfertigungen und habe ihm zwei Bilder gezeigt.
Ja.
Und die Übersetzerin übersetzt das. Plötzlich springt der auf und fängt in Koreanisch an zu erzählen. Die Übersetzerin hat nur noch den Kopf geschüttelt und hat überlegt, wie sie das jetzt transportieren kann. Dann sage ich, was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Also man weiß ja nicht. Ja, ja. Haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Sagt sie, nee, ich versuche das mal gerade zu übersetzen. Und dann sagt sie, das Mr. Yeong hat einen Kunden, den Inhaber von Samsung. Und dieser Inhaber von Samsung hat sich eine Stilverkleidung aus dem 17. Jahrhundert in Frankreich gekauft. So mit diesem, wirklich mit Sims und allem drum und dran. Und er findet keinen Hersteller, der ihm einen maßgemachten Kamineinsatz für dieses Ding da macht. Das ist für uns kein Problem. Das ist eine gerade Kiste, Sonderanfertigung, bauen wir 2000 Stück im Jahr. Und da sind auch viele Kassetten dabei, aber sowas ist für uns kein Akt. Sie hat das übersetzt, Weihnachten. Und dann sage ich, entschuldige mal, wir haben jetzt Mitte Oktober.
Oh.
das wird ein bisschen schwierig mit Verschiffen und wie auch immer. Da wird nichts verschifft. Luftfracht direkt.
Oh Gott.
Und da, das zeigt jetzt ein Inhaber. Und dann habe ich mir die Maße genommen. Ich sage, Herr Jung, muss ich kurz klären. Ich melde mich morgen bei Ihnen. Visitenkarten, Austausch, tralala, Hauptsache, wie auch immer. Dann rufe ich Herrn Rokossa an und sage, Herr Rokossa, ich brauche noch eine Sonderanfertigung. Die muss am 7. Dezember raus per Luftfracht nach Südkorea, weil der Inhaber an Weihnachten vor seinem Graden mit Verkleidung 17. Jahrhundert Frankreich sitzen will. Kriegen wir das hin? Auf jeden Fall, sowas finde ich gut. Das war die einzige Antwort.
Ja.
Und dann habe ich das Ding zeichnen lassen, wie auch immer, und tatsächlich alles gelaufen. Und das ist dieser Koreaner, bei dem ich dann später, das war der Anfang dieser Geschäftsbeziehung, wie wir dann, heute verkaufen wir, das war eine absolute Ausnahme, wir verkaufen fast keine Kamineinsätze nach Südkorea, das sind wenn dann Kaminöfen. Mhm. Aber das sind so Geschichten, die einfach faszinierend sind. Oder die zweite Geschichte, die mir dazu einfällt, wo ich auch nur den Hut ziehen kann, war Kellers Kaminhof.
Ja.
Herr Keller, der kam, ist auch schon länger her, bestimmt 15 Jahre her, er kam plötzlich sagte, ich habe einen Kunden, der hat ein Esszimmer und ein Wohnzimmer. Und zwischen Wohnzimmer und Esszimmer sind zwei Stufen, also 40 Zentimeter Höhenunterschied.
Ja.
Und er möchte, dass das gleiche Feuer unten im Esszimmer wie oben im Wohnzimmer oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr, er möchte das gleiche Feuer haben.
Ja.
Und das habe ich gelöst. Und ich sage, wie? Oder er hat gefragt, könnt ihr das für mich lösen?
Ja.
Und dann hat er gesagt, jetzt, ich habe folgende Idee, hat er gesagt. Dann sage ich, bauen können wir das, aber ob du es umgesetzt kriegst, weiß ich nicht. Also, was hat er gemacht? Er hat unten eine Kamintür gesetzt und oben eine Kamintür gesetzt und dazwischen einen Kamineinsatz wiederum mit als Durchsichtgerät und das Ganze an einen Seilzug mit flexiblem Rauchrohr. Und wenn der Kunde dann, also das Video gibt's heute noch, und das war eine der faszinierendsten Dinge, die der gemacht hat. Wenn der Kunde unten Empfang hat, erstmal im Wohnzimmer und dann sagt er, wir gehen zum Essen, dann hat er auf den Knopf gedrückt und dann ist die ganze Kamineinsatz, Durchsichtgerät, einfach 40 Zentimeter hochgefahren, dann ist man die zwei Treppen hoch und hat oben im Esszimmer das gleiche Feuer gehabt wie unten.
Wahnsinn.
15 Jahre her.
Krass.
Also das sind schon Dinge, die das sind so Dinge, die einfach im Gedächtnis bleiben und das sind so außergewöhnliche Dinge, wo Ofensitzer auch extrem kreativ waren oder man einen Kunden mit etwas begeistern konnte, von dem man vorher gar nicht wusste, dass es geht.
Ja, super. Martin, ich danke dir für ein umfassendes und sehr, sehr interessantes Gespräch mit vielen Informationen und ich glaube, dass du zumindest ein paar Gerüchte ausräumen konntest.
Vielleicht habe ich auch neue geschaffen.
Könnte auch interessant werden. Aber ich wünsche dir, dass du ja genauso weitermachst und viel Erfolg und vielen Dank.
Ich danke dir für die Einladung. Wir kennen uns auch schon lange. Wir hatten lange keinen Kontakt, weil ich ja in Deutschland nicht tätig war. Gott sei Dank hat sich das über den GVOB und jetzt natürlich auch DACH wieder ergeben. Und deswegen habe ich mich riesig gefreut, als du dich bei mir gemeldet hast und gesagt hast, Mensch, hättest du mal Lust? Ich wusste ja um das Format, keine Frage. Und hat auch mir große Freude gemacht. Und das ist auch wieder so etwas, wo jemand etwas für die Branche tut. Ein Engagement, was der Branche hoffentlich hilft und was viele interessant finden. Von daher, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Vor dem Podcast hat Martin zu mir gesagt, ich darf ihn alles fragen und wie ihr gehört habt, ist er keiner Frage ausgewichen. Ich hoffe, wir konnten mit ein paar Gerüchten aufräumen, ohne neue zu streuen. Ich danke dir, Martin, für die interessanten Einblicke in dein Leben und dass du Stellung bezogen hast. Ich wünsche dir, dass du das große Schiff aus Melle gut durch das derzeit unruhige Fahrwasser navigierst und freue mich jetzt schon auf deine nächsten Vorträge. Ihr möchtet noch mehr aus der Ofenbranche erfahren? Dann bitte liken, teilen, folgen, kommentieren, abonnieren und was euch sonst noch so einfällt. Hoffentlich bis zur nächsten Folge.